Es gibt da ein Thema, was ganz schön tief unter der Oberfläche von Fassaden, von erfolgreichen Menschen wabert, wo ganz viel Scham dabei ist, um sich gegenüber anderen zu diesem Thema zu öffnen. Es geht um das Thema Sucht. Und Sucht hat ja ganz viele Gesichter. Ich bin sehr erfreut, heute den Eugen Bakumowski bei mir zu haben, der sich diesem Thema intensiv gewidmet hat und meint, ja, suchtfrei kann jeder. Da hängst du dich ziemlich aus dem Fenster, also suchtfrei kann jeder. Aber damit nimmst du ja der ganzen Sache auch den Schrecken oder diese Schwere. Ja. Ja? Aber wie in manchen anderen Gesprächen würde ich natürlich gerne wissen, Erkenntnis ist nicht davon zu trennen, von der Existenz, in der sie gewonnen wurde. Du hast ja auch eine sehr lustige oder ja, außergewöhnliche Vita. Du warst Nationalspieler im Volleyball, ja, und Bundesliga und sonst was alles. Und jetzt bist du unter anderem bei diesem Thema. Wie kommt das?
Ja.
Du könntest jetzt ja auch Werbung für Adidas oder ja, Nike oder so.
Ich bin schlechter Verkäufer, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Ich muss hier wirklich 100% hinter was stehen.
Ja.
Und tatsächlich ist dieses Thema ein Herzensthema bei mir.
Ja.
Ich komme aus einem Land, wo oder einer Region mittlerweile, es ist kein Land mehr, sondern es sind mehrere Länder, wo dieses Thema noch sehr aktuell ist. Vor allem bei Männern, was Alkoholsucht betrifft. Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion, geboren damals noch UdSSR, jetzt ist es Ukraine. Mhm. Und habe in der Familie meinen Onkel verloren, wo ich gerade mal ein Jahr alt war. Der war gerade mal 33. Durch Alkoholmissbrauch. Mein Großvater ist dem auch ja, nicht, konnte nicht standhalten, ist auch ziemlich früh Anfang, bin mir nicht mehr sicher, ob er überhaupt 60 geworden ist, aber Anfang 60. Und somit war ich als Kind schon mit diesem Thema konfrontiert und als Jugendlicher, als Erwachsener, wo ich dann in Kontakt mit Alkohol gekommen bin, wenn wir jetzt bei Alkohol bleiben, weil ich immer auf die neidisch, die einen Filmriss hatten und nicht kotzen mussten, nachdem sie zu viel getrunken haben.
Ja.
Das habe ich mir sehnlichst gewünscht. Bei mir war diese Abneigung gegen dieses Mittel so stark, dass ich nie so viel trinken konnte. Ich musste mich übergeben.
Genau, so bei mir.
Ich dachte, einmal bitte, einmal vergessen, einfach einschlafen. Ging nicht. Und tatsächlich, wo ich mich jetzt letzten 3 Jahre mehr gesagt, die letzten 10 Jahre immer mehr und mehr mit Bewusstsein, mit Gesundheit, ganzheitlicher Gesundheit beschäftige, kann ich mittlerweile nicht mal einen Tropfen trinken. Also es schmeckt mir nicht. Also der Körper sagt mir, lass es, du brauchst es nicht. Ja, und jeder Essig schmeckt mir besser als Rotwein. Komisch, ich weiß nicht warum, aber ich habe auch keine Suchtauflösung an mir gemacht. Und ich habe festgestellt, dass dieses Kindheitstrauma noch in mir ist, dass meine Familie davon betroffen ist. Und ich weiß, wie viel Schmerz, wie viel Verlust, Scham da bereits vorhanden ist. Und gerade für den Betroffenen ist es oft schwer, sich zu öffnen und zu sagen, hilf mir. Ja, und ich möchte gerade mit diesem Aufruf hier den Menschen die Hand reichen, weil ich weiß, wie schwer das ist und möchte dir ermuntern.
Dass es auch leicht geht.
Ja.
Also leicht in dem Sinne von nicht kompliziert.
Genau.
Ja. Oder ja, in Klinikaufenthalte.
Genau. Man denkt ja klassisch, ich bin anfällig und nach Jahren Leid, wo der Druck dann so groß ist, traut man sich, geht vielleicht auf der Arbeit zum Verantwortlichen und sagt, du, so sieht's aus, ich kann nicht mehr. Dann kriegt man Anweisung und dann fängt das Prozedere an. Wie du schon sagtest, Klinikaufenthalte, manchmal sogar über 30 Wochen, wie ich weiß. Also wirklich sehr lange ist man dann weg vom Fenster. Und wie gesagt, jeder weiß es dann. Ja, also
ja. Ja.
Und wir sind noch nicht bereit, mit diesen Schandtaten als Gesellschaft, als Familie umzugehen.
In Anführungsstrichen.
Ja. Ja. Wir sind ja so getrimmt, dass wir alles, was nicht so toll aussieht, nicht so glitzert, schön unter den Teppich. Ja. Ach, Onkel Dieter, der trinkt doch gar nicht. Dem geht's doch gut. Ja, und man weiß haargenau, Onkel Dieter ist jedes Wochenende einfach platt. Und
das ist jetzt auf Alkoholsucht?
Ja, oder zum Beispiel Alkoholsucht.
Aber Medikamente oder was weiß ich. Aber es gibt ja noch ganz andere Süchte. Ja.
Spielsucht.
Zum Beispiel. Oder Pornosucht.
Ja, es ist... wir sind da sehr vielseitig und was unsere Verlangen anbetrifft.
Ja.
Anbetrifft. Und ich habe letztens noch, da ich ja des Russischen mächtig bin, einen sehr schönen Beitrag gesehen von einem führenden Psychologen, der die letzten Erkenntnisse von weltweit führenden Wissenschaftlern zusammengesammelt hat, was tatsächlich zu viel Konsum von Monitoren, gerade bei unseren Jugendlichen,
also und Kindern,
Handys,
ja,
verursacht. Und das sind erschreckende Zahlen. Mhm. Also was wirklich neuronal im Gehirn passiert.
Ja.
Und wenn man das noch mit anderen Mitteln verbindet, andere haben sich dafür mehr auch hier zu Wort gemeldet, die in den Körper eingespritzt werden bei kleinen Kindern, dann erhärtet sich sogar das Gehirn und das ist gar nicht mehr...
Plastisch?
Ja, also es wird hart.
Echt?
Ja, also zu viel...
Also die Neurogenese wird dadurch unterbrochen oder
vermindert? Das Gehirn wird, also wird hart, die Zellen werden härter und es fehlt an Empathie, soziales Verhalten.
Ja.
Kommt nicht zum Liegen, aber es ist sehr schwer. Das Anpassen an neue Situationen, sprich dieses Agieren oder Reagieren, fehlt. Kreatives Denken, was praktisch Lösungsansätze finden, ist vollkommen weg.
Ja.
Also wir degenerieren komplett.
Ja.
Und wenn das in dem Zeitalter bis 25 stattfindet, ist es sehr, sehr gefährlich. Mhm. Und momentan, soweit ich weiß, was Handykonsum betrifft oder allgemein, sind wir Deutschen, glaube ich, bis zu Erwachsene, bis zu 70% des Tages vor einem Bildschirm.
Also inklusive jetzt auch Arbeitsplatz,
genau,
den Screen.
Ja. Also das ist nur, was Handysucht betrifft oder Spielsucht, was auch Kinder betrifft. Da gibt es auch ein schönes Beispiel. Aus meinem Bekanntenkreis, wo der Junge dann praktisch ein Jahr nicht zur Schule gegangen ist, weil er gezockt hat.
Ja.
Ja. Und selbst da, ohne Interkommunikation mit dem Kind, ein Jugendlicher lässt sich nicht ran. Sagt so, setz dich hin, so, wir machen jetzt Therapie oder was auch immer. Mit einfachen Mitteln. Nach einem Monat ist er von alleine zur Schule gegangen.
Könntest du vielleicht mal ergründen für unsere Zuschauer, was da drunter liegt?
Ja.
Also was eigentlich Menschen sozusagen in die Sucht treibt? Ist das so vielfältig wie die Menschen? Oder gibt es sozusagen einen gemeinsamen Nenner? Also beim Handy sage ich, ich bin nicht bei mir. Ich bin permanent im Außen.
Ja.
Und das wird ja überall befördert.
Weil die Sucht impliziert ja Suchen.
Insofern, die
Suche, Suchen ist eigentlich ein Wissensdrang in uns, der auch gestillt werden soll.
Mhm.
Aber wenn dieser Wissensdrang tatsächlich zu einer Sucht wird, wenn ich immer wieder mehr Informationen und alles Mögliche in mich reinbekommen kann, damit ich mich ganz fühle, da wollen wir hin. Wir wollen ganz sein mit uns selbst. Und
also das Bestreben ist auch da im Untergrund.
Natürlich.
Okay.
Wenn ich mich nicht vollkommen fühle, wenn ich mich nicht annehme, wie ich bin, versuche ich diese Löcher in meinem System, sage ich mal, grob gesagt, andere verstehen den Körper, die Seele und den Geist.
Ja.
Aber wenn man das ganze System betrachtet, versuchen wir diese Löcher in diesem System zu füllen mit anderen Sachen, die uns gutes Gefühl geben.
Mhm.
Und wenn man das reduziert, suchen wir eigentlich permanent. Und das ist auch in anderen Videos oder anderen Experten, kommt man immer wieder auf den gleichen Nenner, dass uns tatsächlich die Liebe zu uns selbst fehlt.
Mhm.
Ja, ich meine, du kannst selbst, die Selbstliebe, wenn sie, das ist eigentlich der Nenner für alles Übel, was wir uns antun.
Ja.
Wenn die Selbstliebe nicht da ist, dann stoppen wir uns Sachen voll, die uns nicht gut tun. Dann gehen wir Beziehungen ein, die uns nicht gut tun. Mhm. Dann suchen wir nach schneller, lustiger Erfolgsgeschichten, die uns im Endeffekt auch nicht gut tun.
Also Erfolgssucht.
Natürlich.
Ist ja auch dann. Ne?
Ja. Ja. Sport, genauso. Ich war süchtig natürlich auch nach Erfolg, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat.
Ja.
Und ich bin da meiner Tochter sehr dankbar, die mich von diesem Sportwahn ein bisschen befreit hat. Er hat gesagt, guck mal da draußen, da gibt es eine viel schönere, buntere Welt, als du überhaupt vorstellen kannst.
Ja.
Und ich habe Abstand genommen und habe gesagt, wow, es gibt nicht nur den Ball, sondern es gibt auch Menschen, es gibt Länder, es gibt Bäume.
Okay. Ja.
Und tatsächlich hat sie so den letzten Impuls gegeben, um mich selbst noch mehr für das komplette Leben zu öffnen.
Ja. Könnte man das so sagen, dass es nur eine gefühlte Lücke ist? Also diese Vorstellung, ich bin nicht ganz, weil es Teile von mir gibt, die ich nicht zu mir gehörig ansehe. Also sprich abgespalten oder verurteilt, ne, wie auch immer. Das darf ich nicht sein. Ja. Ne, das habe ich ja gelernt als Kind. So und so darf ich sein, dann werde ich geliebt. Ja. Dass es eigentlich nur eine Vorstellung in uns ist, dass wir nicht ganz sind.
Ja, im Grunde hast du recht. Und ich habe tatsächlich auch da ein bisschen Nachforschung betrieben. Mhm. Einige von meinen Klienten, denen ich kostenfreie Gespräche anbiete, habe ich dazu erwogen, auch Fragebögen auszufüllen. Mhm. Und ich versuche schon, an der Ursache ein bisschen zu suchen und habe da auch mich viel belesen und auch viel Informationen diesbezüglich gesammelt. Manche Menschen machen dafür Rückführung. Meine Aussage ist, ihr braucht gar nicht zig Leben zurückzuschauen, sondern über 90% der Ursachen liegen in den ersten 3 Jahren des Lebens.
Ja.
Punkt. Vor allem in den ersten Stunden des Lebens.
Absolut.
Wenn das Kind, egal ob im kommunistischen Land, und ich habe Klienten aus der ehemaligen Sowjetunion, ich habe Klienten aus Australien, USA und so weiter, praktisch diese Bögen ausfüllen lassen, und es spielt keine Rolle, wo sie geboren sind. Gang und gäbe war bis in den letzten 10 Jahren, dass das Kind nach der Geburt von der Mutter sofort getrennt ist.
Und das ist der Schock schlechthin.
Und wenn ich da als Kind, wo ich 9 Monate unter dem Herzen meiner Mutter gelebt habe, auf einmal von dem warmen Körper getrennt bin, die Trennung ist weg. Ich glaube, ich sterbe.
Ja, das ist Todesangst. Absolut.
Genau. Und wenn man draußen fragt, jeder hat Angst vor dem Tod. Und jeder weiß aber, dass der Tod zum Leben gehört. Mhm. Wie Anthony Hopkins sagte, machen wir uns auch nicht vor. Keiner kommt hier lebend raus. Wieso macht ihr euch so einen Stress?
Ja.
Aber dennoch machen wir Stress, weil wir genau in diesen ersten Stunden Todesangst bekommen.
Ja.
Wir erfahren, wir müssen uns anstrengen, um bedingungslose Liebe zu bekommen. Also spätestens in der Schule, wo ich Noten nach Hause bringen muss, weiß ich, ich muss für die Liebe, die eigentlich ohne Bedingungen existieren sollte, muss ich kämpfen. Mhm. Und da es anstrengend ist, das Kaufen von einem Fläschchen oder von irgendwas,
also
deutlich schneller und einfacher, vor allem, wenn ich es nicht bekomme. Ja, weil ich kann ja niemals die Erwartung anderer 100% erfüllen. Das geht nicht. Das
ist wie Salzwasser gegen den Durst.
Ja. Ne?
Ja.
Es funktioniert nicht.
Nee.
Und deswegen kämpfen wir uns permanent ab gegen diese in den Geburtsstunden ersten 3 bis 7 Jahren gelegtes Fundament. Fundament, das ist nicht nur ein bisschen, sondern es ist wirklich ganz tief und im Unterbewusstsein.
Also ich sage mal, wir haben ein Urteil über uns gefällt,
natürlich,
um das zu überleben.
Ja.
Also ne, diese Todesangst kannst du ja nicht lange ertragen.
Ja.
Also muss dann Deckel drauf.
Genau.
Ich bin nichts wert.
Ja. Und die Psyche hilft uns, damit wir die ganzen Traumata, die in den ersten Jahren erlebt haben, überhaupt verarbeiten können. Das heißt, sie unterdrückt. Das kostet aber wiederum Energie.
Mhm.
Und da kommen wir in das Ganzheitliche. Das Unterdrücken von ganz schweren Traumata bewirkt, dass mein Immunsystem schwächer wird. Weil ich verbrauche hier permanent Energie, um das unten zu halten.
Wie so Bälle, die man unter Wasser halten will.
Genau.
Ne?
Und das ist anstrengend.
Ja.
Und damit ich mal entspannen kann, was die wenigsten Menschen mittlerweile können, die können ja wirklich einfach abschalten, sag mal, okay, du einfach rausgucken in die Wellen oder in den Wald, wohin auch immer. Hauptsache nicht auf das blinkende Bildschirm. Ist sehr anstrengend. Und da helfen natürlich alle möglichen Mittel. Bei Essen angefangen, Schokolade, Endorphine gehen hoch. Ja, die Fettpolsterchen freuen sich auch und so weiter und so fort. Und das ist ja nur eine von diesen Ausdrucksmöglichkeiten. Deswegen, zu der Aussage, suchtfrei kann jeder, lege ich einen viel unschöneren Satz noch dazu. Eigentlich, dass jeder von uns süchtig ist. Auf eine kleine oder sehr große Art.
Ja.
Und zu deiner Frage zurückzukommen, warum das jeder kann. Weil jeder von uns, wenn es ein Baby sieht oder ein kleines Tier, empfindet diese unheimliche Anziehung zu diesem Wesen, sagt, wow, du bist so vollkommen und ich liebe dich. Einfach, dass du so sein kannst, wie du bist. Also ich kann dieses Gefühl erzeugen. Das heißt, ich kann auch dieses Gefühl nach innen richten. Ich muss aber lernen. Und deswegen kann es auch jeder sich annehmen und sich selbst verzeihen. Natürlich gibt es da Vorgänge, die man beschleunigen kann unter Anleitung, wofür ich gerne auch da bin. Deswegen bin ich auch hier, Menschen klarzumachen, dass es nicht der klassische Weg zum Arzt, ins Klinikum sein muss, sondern es...
Vor allen Dingen, du bist verkehrt, ne, und krank.
Genau. Mhm. Sondern die Annahme der Situation, wie sie ist, ohne Verurteilung, ist schon wahnsinnig viel wert. Wenn ich das erkenne, ich bin kein Idiot, ich bin kein schwacher Mensch oder sonst nur was, oder ich bin sündiger, das, was uns die Kirche versucht zu verkaufen. Da fehlt dann ein riesen Batzen hier von den Schultern. Der ist dann weg und dann der erste Schritt ist dann getan, dass ich mir zutraue, wirklich nach vorne zu kommen. Und ja, deswegen weiß ich, dass es funktioniert. Ich habe selbst schon vielen Menschen helfen können, dass sie aus eigener Kraft das schaffen. Und vor allem in der sehr kurzen Zeit.
Ja. Ja, weil es eigentlich nur um diesen Grundirrtum geht.
Ja.
Dass sie nicht der Liebe wert sind, so wie sie sind.
Ja.
So wie ein Baby in unserem Arm. Ja. Du hast ja auch ein Geschenk noch mitgebracht für unsere Zuschauer. Da kommen wir nachher dazu.
Stimmt.
Ja. Machen wir gleich. Welche Sucht siehst du als am schambesetztesten? Besetzt? Also Alkohol ist ja allgemein...
Alkohol ist, sagen wir mal, Alkohol, Zigaretten werden so hingenommen.
Ja. Ja,
wobei, gerade was Tabak angeht, Tabak ist eigentlich eine heilige Pflanze in Amerika. Es wird zu Ritualen bei Indianern, indigenen Völkern geraucht.
Ja.
Und nicht schachtelweise am Tag, sondern mal einmal im Monat.
Ja.
Das ist sogar eine Heilpflanze, die sogar für Lungenkrankheiten benutzt wird.
Absolut.
Das ist verrückt. Und hier, durch das Beimischen von allen möglichen Stoffen, ist natürlich eine Gefahr, was da drin ist, was da in den Körper reinkommt, permanent reinkommt und dadurch praktisch die Aufnahme von unserer Luft uns nicht gewährleistet. Aber um deine Frage zurückzukommen, es gibt viele Süchte, die gar nicht bewusst sind. Also wir sind als Nation, als Volk vielen Sachen, wir blenden die aus, obwohl sie permanent existieren. Und jeder weiß es eigentlich, aber alle tun das ab.
Nimmst du Beispiele?
Sexsucht oder Pornosucht.
Ja.
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 Gerade im erfolgsverwöhnten oder erfolgsstrebenden Chefetagen und auch bei manchen Sportlern ist Kokain.
Ja.
Ja, wo man sich ständig stark fühlt.
Showbusiness.
Showbusiness, genau. Ich muss immer lächeln, gut drauf sein, energievoll sein. Das sind Sachen, die laufen komplett unterschwellig. Und ich kenne Menschen, die auch bei mir waren, die haben Kokain bis zu 2 Gramm so zum Runterkommen abends benutzt. Über 20 Jahre lang. Da brauche ich dir nicht zu erzählen, was das dann im Gehirn macht.
Ja.
Zusammen mit einer Flasche Wein. Und selbst da haben wir sehr schnell Erfolge feiern können.
Mhm.
Und ich bin mir sicher, dass viele Mittel, um auf das Thema, auf die Definition von Sucht überhaupt zu kommen, gar nicht als solches betrachtet werden müssen. Denn wenn ich gerne guten Tropfen Rotwein trinke und der mir einfach schmeckt und ich dabei mich in die Zeit von Napoleon versetzt fühle oder sonst noch was, woher auch immer der Rotwein kommt, und den genieße, dann kontrolliere ich, wie viel ich davon trinke. Mhm. Und nicht die Flasche kontrolliert, sobald ich die sehe und öffne. Oh, das schmeckt so lecker und so lecker. Und auf einmal sind zwei Flaschen auf dem Tisch innerhalb kürzester Zeit. Dann werde ich kontrolliert. Das heißt, ganz klarer Unterschied für mich. Für die Medizin ist was anderes. Mhm. Weil die Mediziner sagen, sobald du regelmäßig Rotwein oder Alkohol konsumierst, selbst ein Gläschen, dann bist du süchtig.
Ja.
Ich kenne Menschen, die sind weit über 90, 100 geworden. Geht man nach Süditalien, Griechenland, wo Rotwein einfach dazugehört, oder Kaukasus, überhaupt die älteste Weingebiete der Welt.
Kaukasus?
Kaukasus.
Ach, Kaukasus.
Da haben, also die geben es vor, die haben es entwickelt oder wie auch immer.
Den Wein.
Genau. Also Armenien, Georgien, Aserbaidschan und so weiter. Und dort wird es wie Wasser getrunken. Mhm. Ja, und die Menschen sind glücklich und werden alt. Und glücklich alt.
Ja.
Deswegen kommen wir da in die Quantenphysik-Ebene, wo tatsächlich meine Einstellung zu dem, was ich da zu mir nehme, entscheidet, ob es für mich Gift oder Heilung bringt.
Ich habe immer so gesagt, wenn so lang, also beim Alkohol, jetzt mal auf Alkohol oder ja, vor allen Dingen auf Alkohol, solange es einem Zweck dient, ist es für mich Tatbestand sozusagen der Sucht. Ja. Also, dass ich mich danach besser fühle, dass ich mich meine Sorgen dann vergessen hat. Wie heißt das bei Wilhelm Busch? Wer Sorgen hat, hat auch Likör, hat er mal gesagt. Also, wenn es einem Zweck dient, Prost, dann hat es Suchtcharakter. Aber wenn ich es aus Genuss mal zu mir nehme und mal, nö, danke, ich trinke heute Saft oder wie auch immer, nö, so, dieses, also dieses
bewusste Zweck, Konsumieren.
Ja, zweckgebunden.
Ja. Ja. Wenn ich bewusst bei jeder Aktion bin, das ist ja eigentlich das Ziel von dem Dasein, dass ich selbst beim Haarecamp, beim auf Toilette gehen, beim Essen,
abwaschen,
hier jetzt und da bin und das genieße. Mhm. Ich weiß gar nicht, in welchem Buch das stand, aber eine Frau hat das niedergeschrieben und wollte es mitteilen. Sie hat mal einen Joint geraucht und hatte sich diesem Universum oder was auch immer da sehr angebunden gefühlt. Dann ist sie in die Küche gegangen, um ihr Zustand zu beschreiben. Hat das niedergeschrieben, um am nächsten Tag das zu lesen, was sie da geschrieben hat. Und war schon sehr aufgeregt, was da drin steht. Ging am nächsten Tag dahin. Und da stand ein Satz. Ich sitze in der Küche und schreibe.
So was Ähnliches habe ich schon gehört, ja.
Also selbst in der höchsten Erleuchtung.
Ja, bist du im Jetzt.
Genau.
Ja.
Das ist der einzige Augenblick, Moment, der jetzt und hier existiert.
Ja.
Und wenn man dahin gekommen ist und das versteht, dass wir eigentlich nur Angst in der Vergangenheit oder in der Zukunft haben können, im Jetzt existiert die Angst tatsächlich nicht. Man kann dahin kommen, indem man sich selbst verzeiht. Ja, und das wäre mit das erste Geschenk. Ich weiß, aus vielen Quellen werden wir von allen Seiten dahin gedrängt und ich bin nicht müde, das auch in meinen Seminaren noch meinen Klienten mitzugeben, dass Vergebung an erster Stelle mir selbst mit das Wichtigste ist, dass ich mein inneres Kind, mich selbst umarme und sage, tut mir leid, mein Schatz, ich habe so viel Mist gemacht, ja, aber ich verzeihe mir, denn ich liebe mich und ich danke mir. Und jeder, der hier zugehört hat, weiß, worum es geht. Das ist das ganz alte hawaiianische Ritual, Vergebungsritual. Verkürzt extra für uns, zusammengepresst auf 4 Sätze. Muss man gar nicht hinsetzen in Familienrunde, so wie die Hawaiianer sonst machen. Und 2 Wochen sich gegenseitig vergeben. Sondern ich kann das permanent machen. Mir immer wieder vergeben, bis ich wirklich im Reinen mit mir selbst bin. Ja, und das ist Heilung pur.
Also unter den Hypnosen, ne, bei uns genau das Gleiche. Ja. Vergeben den anderen geht schnell, relativ schnell. Ja. Und bei sich selbst haken sie manchmal 10 Minuten. Ja. Wie auch immer, sich selbst zu vergeben ist der Schlüssel von allem.
Ja.
Weil dann überhaupt der Weg der Liebe.
Ja, solange ich mir selbst nicht vergeben habe,
ja,
kann ich mich nicht selbst annehmen.
Ja.
Und dann werde ich wieder suchen nach Sachen, die diese Löcher stopfen, die eigentlich ich nicht mag. Da muss aber was anderes drüber, damit ich mich überhaupt ertragen kann.
Genau.
Ja, es geht gar nicht um Wertschätzung, um Akzeptanz, um ich bin was, ich bin was Großes, für was Großes geschaffen. Das ist wirklich jeder von uns. Egal aus welchen sozialen Schichten der kommt. Mhm. Und ich bin sehr dankbar, dass solche Portale wie hier es den Menschen eigentlich die andere Sicht auf die Welt erlauben. Denn das, was da draußen stattfindet, macht die Menschen blind. Vor allem vor sich selbst. Die werden abgelenkt. Durch Bildschirme, durch billiges Essen, durch billige Belustigung, Brot und Spiele. Und ich selbst bin komplett daraus. Ja. Ich kann mich gar nicht beschäftigen mit den inneren Werten, Talenten, die ich mitbekommen habe von Mutter Natur oder auch von meinen Eltern. Manchmal schäme ich mich sogar dafür. Ja. Und das geht tatsächlich erst über Vergebung.
Ja. Du hast ja am Anfang gesagt, du würdest gerne den Menschen, den Zuschauern hier ein Geschenk anbieten, ob sie es nehmen. Ne? Klar,
ist jeder freigestellt.
Freigestellt. Genau. Und klar, am Anfang steht der freie Wille, das dann zu tun. Magst du das Geschenk auspacken? Ja,
also da ich letzten Jahre mich in sehr vielen Techniken, Zusatzausbildung etc. mit Weiterbilden ließ und auch sehr lange schon mit Klienten arbeite im ganzheitlichen Bereich. Ja. Also nicht nur Ernährung und Körper, sondern auch Psyche, Seele, Geist. Weiß ich, wie man Menschen helfen kann. Und da ich immer öfter mit Suchtthema in Kontakt gekommen bin und vor allem meine Geschichte, aus welchem Land ich praktisch selbst komme, wo noch so viele, ich glaube, Russland hat nach wie vor die höchste oder die niedrigste, besser gesagt, Lebenserwartung bei Männern. Gerade mal, wenn überhaupt 60, ich glaube bei 55 oder sowas. Also vor 5 Jahren war es auf jeden Fall 53 Lebenserwartung. Ja.
In Russland?
Ja.
Oder so?
Ja. Also ehemalige Sowjetstaaten, sehr niedrig durch sehr hohen Alkoholmissbrauch.
Ja.
Und da bringt natürlich ich sozusagen einiges mit, habe das live erlebt, wie dann die Straßen, ich sage nicht voll, aber man hat immer wieder Betrunkene gesehen, die rumtorkeln, was in Deutschland sehr selten zu finden ist.
Ja, in bestimmten Vierteln, ja.
Ja, aber schon schwierig.
Ja.
Und mein Angebot oder mein Geschenk, besser gesagt, ist für diejenigen, die sich bereit erklären, ein 5- bis 7-tägiges Coaching in 1:1, ohne Team dahinter, ohne psychologische Gespräche oder sonst noch was, mit mir zu arbeiten, komplett kostenfrei, gebe ich das zur Verfügung. Die Anmeldung läuft über die Webseite letgobefree.org, ist auf Englisch, wird dann auch hier sichtbar sein. Und jeder, der sich dafür erklärt, darf an diesem Coaching-Programm teilnehmen unter einer einfachen Bedingung. Und zwar, dass die Menschen durch dieses Beispiel sich an diesen Menschen wiederum aufbauen können. Die sehen, dass Sucht nichts Blödes ist, sondern zu uns allen gehört. Und wie ich schon sagte, jeder ist auf so viel oder so viel süchtig.
Ja.
Und wenn ich dann wirklich mich zeige und sage, hör mal zu, die Welt da draußen, ich gebe zu, ich bin süchtig und ich lasse mir helfen. Das wären praktisch die kleinen Video-Statements, Video-Botschaften von den Teilnehmern, die sich vor, während und dann auch am Ende des Coachings oder sogar Monate nach dem Coaching einfach sich zeigen, sagen, das hat mir super gut getan. Mhm. Und ich kann jedem empfehlen, sich selbst anfangen zu lieben. Das,
ja.
Und wenn ich das mache, kann ich nicht nur suchtfrei sein, sondern
kommt noch ganz was anderes.
Ja. Da fange ich an zu schweben. Ja, da kann ich wirklich mein Leben so gestalten, wie ich möchte.
Also wird unheimlich viel Energie frei für konstruktive Dinge und nicht destruktive.
Ja. Und da ich schon mir dessen bewusst bin, dass der Titel Suchtfrei kann jeder schon einige herausfordert, gehe ich diese Herausforderung auch an und biete den Menschen, die dabei sein wollen, auch diese Möglichkeit.
Toll. Ja, ich wünsche dir, dass da etliche, ich meine, exemplarisch das mit dir machen. Ja. Und gerne können wir darüber auch noch mal an anderer Stelle berichten. Ich bin gerade, wo war ich denn süchtig? Habe ich gerade mal überlegt. Und tatsächlich, ich war süchtig danach, also extrem im Arbeitsamt, die Menschen mit einem Lächeln aus meinem Büro gehen zu lassen. Weil das
eine schöne Sucht.
Es war eine Sucht, ja, weil ich das von Kind auf gelernt hatte mit einer Mutter, die ich zum Lachen oder zum Lächeln bringen wollte, dass ich das dann auch mit jedem Kunden, der da, junge Arbeitsamt nennt die Kunden, ins Büro kam, dass ich jeden mit einem Lächeln rausgehen lassen wollte. Mhm. Und irgendwann habe ich die Grätsche gemacht. Weil das ist ja, es ist ein Zwang. Ja, wie ein Perfektionismus oder sonst was. Es war ein Zwang. Ja. Und heute bin ich Gott sei Dank von diesem Zwang befreit. Der andere darf die Mundwinkel nach unten haben. Er darf traurig sein, er darf depressiv. Ich habe da keine Verantwortung, ihn jetzt aus dieser Situation mit einem Lächeln. Also fällt mir gerade ein, weil sie sagt, ne, jeder ist irgendwie süchtig. Da bin ich drüber krank geworden.
Das ist vor allem in den letzten 2000 Jahren, als die christliche Kirche aufgebaut wurde, hat man uns ja nicht nur eingetrichtert und eingeschlagen, sondern auch viele Nationen, viele kleine Völker wurden ermordet, wenn sie nicht konvertiert sind.
Ja.
Das finde ich auch so blöd, dass es vergessen wird, dass eigentlich fast alle Weltreligionen durch Zwang entstanden sind. Ja, es wurde anderen heidnischen Religionen das drüber gezogen. Ja. Die einzigen, die da so mit blauem Auge davongekommen sind, sind für mich die indigenen Völker in Nord- und Südamerika. Die haben das zumindest geschafft, noch in die Kirche mit reinzuschieben, wenn man dann nach Puerto Rico geht oder Guatemala, Peru. Da ist da das Heidnische mit in die Kirche reingeflossen. Die haben somit ihre Tradition noch irgendwie bewahrt. Wenn man nach Russland geht, wenn du jetzt nicht orthodox bist, bist du nicht konform, also mit der Richtung des Staates oder andere Länder. Ja, und die Kirche hat uns klargemacht, dass wir schon als Sündige auf die Welt kommen. Dass der Jesus, und das ist ja ein Trauma für jedes Kind schlechthin, wenn ich christlich erzogen bin, als Kind zu hören, Jesus ist für dich gestorben, weil du bereits so klein Sündiger bist. Da denkt das Kind, aha. Ja. Ja. Der ist, für mich ist er aufs Kreuz, weil ich so schlecht bin. Bam. Und das sitzt dann aber Jahrzehnte in dir drin und verlässt dich, wenn du Glück hast, überhaupt noch von dem Tod deinen Körper.
Aber du hast am Anfang gesagt, dass die ersten 3 Jahre sind entscheidend. Ja. In den ersten 3 Jahren geht dieses Kind nicht unbedingt in die Kirche und bekommt diese Sachen auch noch nicht wirklich gesagt.
Ja.
Meine Meinung ist, dass dieses Kind durch das Urteil, was es unbewusst über sich gefällt hat, ich bin schuld daran, dass oder nicht liebenswert, dass es dann sozusagen aufnahmefähig ist für Resonanz
da kommen wir
dieses Urteils.
Zu unserem angelernten Verhalten der Normierung, die aus einem Militärstaat entspringt, wo die Kinder zu Soldaten oder Arbeitern praktisch gezüchtet werden.
Ja.
Und deswegen war die Trennung von der Mutter vorgesehen, damit das Kind möglichst in eine Schablone gepackt werden kann.
Ja.
Also entweder Soldat oder Arbeiter. Denn wenn das Kind bei der Mutter aufwachsen kann, im Arm der Mutter, ich weiß gar nicht, welcher Autor das gesagt hat, die Menschen sind Traglinge. Wenn man in dritte Weltländer geht, sieht man kaum Kinderwagen. Ne? Existiert gar nicht.
Hier bei der Feldarbeit hinten drauf oder so. Also der Körperkontakt ist das Entscheidende für kleine Kinder.
Darauf wollte ich hinaus, dass dieser Körperkontakt uns die Sicherheit gibt, dass ich permanent geborgen, gewollt und geliebt bin. Und wenn ich aus diesem Körperkontakt dann selbst mich entscheide, zu gehen und die Welt zu erforschen, dann ist meine eigene Interesse, meine Anziehungskraft, die mich dahin lenkt.
Ja.
Aber ich werde nicht mit Gewalt weggelegt, wie diese klassischen Erziehungsbücher wo man Schreibabys sozusagen 20 Minuten reingucken, dann wieder Tür zumachen, rausgehen, das Baby 2 Stunden schreien lassen.
Kräftig die Lungen.
Das ist Misshandlung auf höchster Ebene. Und dort entstehen unsere kaputten, Entschuldigung, Psychen, die dann glauben, dass sie nicht geliebt werden. Sogar von der eigenen Mutter, die mich auf die Welt gebracht hat. Das Kind denkt, die Mama ist tot.
Ja.
Weil bei einem Säugling, wenn der Körperkontakt von 2 Stunden unterbrochen ist, glaubt er, stirbt.
Ja.
Und ich weiß von Hebammen aus der DDR, das ist bei über 90% der Kinder, also der Babys, die auf die Welt kamen, dass die nach 2, spätestens 3 Tagen aufhören zu schreien. Also 3 Tage kämpfen die noch, glauben, die Mutter ist noch irgendwo, dass sie dann doch zu sich nimmt. Und dann bleiben so 5%, die haben sie dann so die Schreibabys, Schreikinder genannt. Das sind diejenigen, die weiterhin glauben, dass die Mutter noch da ist und weiterhin nach der Mutter rufen. Die anderen, die schon aufgehört haben, die rufen nur, wenn sie Hunger haben oder sich in die Hosen gemacht haben oder irgendwelche Schmerzen haben. Aber der Ruf wirklich nach der Mutter, der ist nach 3 Tagen weg.
Und jetzt sind stumm geworden.
Denk mal, lieber Zuschauer, wie bist du auf die Welt gekommen? Und ich weiß, dass über 90% der Menschen im letzten Jahrhundert auf diese Art und Weise auf die Welt gekommen sind. Egal ob Kommunismus, Kapitalismus, was auch immer für ein Ismus. Wir wurden von unseren Müttern getrennt, um aus uns formbare Geschöpfe zu machen, damit wir der Obrigkeit dann Folge leisten und genau das tun, was von uns erwartet wird.
Ich finde es ein Skandal, dass uns das als sozialer Fortschritt verkauft wird, Kinder mit spätestens 1 Jahr in die Krippe zu geben. Ein Skandal.
Ja.
Und ich sage hier ganz klar, das ist gewollt. So wie das ganze Experiment DDR ein Riesenmenschenexperiment war aus meiner Sicht. Ja. Schaut euch die Flagge an, dann wisst ihr, welche Kräfte dahinter waren. Ja. Ein Experiment, wie kann ich Menschen manipulieren, indem ich ganz früh sie von der Mutter trenne. Ich habe ganz viel Prügel dafür bezogen, ja, das zu sagen, hey, die Krippe ist nicht das, wofür ihr sie haltet. Eine zu frühe Trennung von der Mutter ist ein Schlag ins Konto. Ja, aber wir sind doch so sozial geworden.
Wir müssen uns eigentlich, was diesen Kontext betrifft, unterentwickelte Völker in Polynesien anschauen, wo auch immer, wo Körperkontakt ganz natürlich ist, wo Kinder sogar beim Liebesspiel der Eltern dabei sind in der Hütte.
Okay.
Da gibt es keine Vergewaltigung, keine sexuellen Morde. Da wird Liebe ganz offenkundig gezeigt. Und Körperkontakt ist Liebe. Wie viele Menschen?
Verbundenheit.
Ja,
Verbundenheit.
Wenn ich mich erschrecke, mich selbst zu berühren, wie vielen Kindern wird es nicht gewährt, ihren eigenen Körper zu erforschen. Sobald die Hand zwischen die Hose geht, also zwischen die Beine geht, weg da. Nicht anfangen. Warum? Wo ist der Unterschied zwischen dem Zeh, der Nase und den Genitalien? Und dann wachsen Erwachsene auf, die komplett anorme Beziehungen zu sich selbst haben und dann wiederum Befriedigung in der Pornosucht suchen.
Ja.
Weil sie sich gar nicht trauen, sich selbst zu erfahren, weil sie sich so für abnorm halten, um sich selbst das zu gestehen und sogar mit jemand anderem. Dann lieber im Kämmerlein, Bildschirm an und glücklich sein. Und das liegt für mich, natürlich gibt es Ursachen in früheren Leben, ohne Zweifel. Wir haben diese energetische Verknüpfung, sind sehr, sehr stark.
Ja.
Aber dennoch, in diesem Körper braucht man tatsächlich nur die ersten 3 bis 7 Jahre uns anzugucken.
Ja.
Wie bin ich auf die Welt gekommen? Hatte meine Mama mich lieb? Bin ich mit ihr ins Bett gegangen oder hatte ich mein eigenes Zimmer komplett zu abgeschottet? Da wachse ich schon auf in dem Wissen,
ich gehöre nicht dazu.
Genau.
Zum Beispiel auch. Bin ganz allein.
Ja.
Muss alles allein schaffen.
Ja.
Also die ganzen Glaubenssätze, mit denen wir zu tun haben, werden da aus meiner Sicht unbewusst
und
geformt.
An die ranzukommen, ist es möglich. Ich weiß, dass es möglich ist, aber ich weiß, dass es mit einem Begleiter, einem Coach, viel schneller und besser vorwärts geht. als man selbst machen würde. Ja? Und es gibt, wir sind ja Gott sei Dank im Internetzeitalter, wir können da in Google fast alle Bücher online lesen, auch wenn man Google auch anders inszenieren könnte, aber ja, auch das hier könnte man ohne Internet nicht sehen, ohne Google, eben, ohne YouTube wäre nicht möglich. Deswegen seid dankbar dafür, dass ihr alle möglichen Beispiele, Informationen euch heranholen könnt, um euch selbst auch zu helfen. Ich weiß, dass Selbsthilfe die beste Hilfe ist, wie man im Russischen sagt, dass das Ertrinken oder die Hilfe eines Ertrunkenen liegt in den Händen des Ertrinkenden. Also wenn du ertrinkst, kannst nur du dir selbst helfen. Ja, wenn du nicht paddelst, wenn du nicht schwimmst, kommst du dann nicht raus. Ja, du musst selbst anfangen, dich zu bewegen.
Zu wollen.
Und das ist ein Nachsatz zu dem Angebot, was ich gemacht habe, zu dem Geschenk. Wenn du nicht willst, da rauszukommen, werde ich dir auch nicht helfen können. Und es wird eine Fragerunde geben, es wird Vorgespräche geben, bis ich wirklich den Menschen finde, der von innen bereit ist, mitzuarbeiten.
Ja.
Denn wenn jemand zu mir kommt in der Erwartung,
mach du mal
die klassische zum Arzt, mach du mal, ich habe hier Pickel, schneid mal weg, oder ich habe einen Tumor, mach mal raus. Mhm. Wenn ich da vorgehe, dass meine Psyche und mein Körper wie ein Ersatzteillager ist, dann kommen wir nicht ins Spiel, ins Geschäft. Da bin ich der Falsche für. Und ich habe schon einigen auch abgesagt, weil ich einfach auf diese Art und Weise nicht unterstützend sein kann. Solange du glaubst, dass du andere dazu befähigen musst, das ist die Selbstverantwortung. Wenn ich permanent sie wegschiebe und sage, mach du mal. Ja, du bist verantwortlich für das und jenes und du kannst es mir wegmachen. Solange ich die Verantwortung wegschiebe, entmachte ich mich selbst. Ne? Also ich gebe die Macht komplett über mich selbst ab und dann wundere ich mich, warum ich mein Leben nicht in den Griff kriege. Ja. Mhm. Es geht nur von innen. So hart es ist, aber es geht nur dieses Gefühl, ich will noch am Leben sein, ich will das Leben genießen, ich will mich lieben und meine Welt lieben, so wie ich es als Kind gemacht habe. Deswegen auch das Bild von diesem inneren Kind, was du auch sehr gut kennst. Solange ich mit meinem inneren Kind nicht jeden Tag kuschle, wirklich kuschle und mich in den Arm nehme und nicht einfach im Geiste, sondern wirklich so, wie es ist, mich umarme und sage, auch wenn es übertrieben ist, immer wieder wiederhole, ich liebe mich, auch wenn ich es nicht glaube.
Am Anfang.
Ja, wenn wir Beziehungen Mann und Frau betrachten und seit Jahren läuft da nichts. Ne? Und wenn die Frau nach Hause kommt oder der Mann kommt nach Hause und sagt, Schatz, du siehst so toll aus in deinem Kleid und dies und jenes. Und dann denkst du, ja, komm, du willst ja nur eins, ne? Du willst mit mir in die Kiste. Ah, komm, lass mal. Und wenn die Frau nach Hause kommt, sag, Schatzi, du in deinem Anzug und mit deiner Glatze siehst so toll aus. Dann sagte man ja hier, Kreditkarte, kannst einkaufen gehen. Ja, also keiner glaubt mehr an diese ehrlichen Worte, die von innen kommen.
Ja.
Und genauso ist auch mit uns, mit unserem Innersten. Wenn wir seit Jahren, Jahrzehnten kein liebes Wort zu uns gesprochen haben, und wenn wir dann anfangen, zu uns selbst zu sagen, ich liebe mich, guckt unser inneres Kind uns erstmal verdutzt an, sag mal, gesoffen?
Hast du doch noch nie gedacht.
So, hä? Okay, warten wir mal ab, was morgen kommt.
Ja.
Und das muss dran, man muss dranbleiben. Ja, man muss in dieses, ich bin, allein weil ich bin ich schon geliebt. Ja.
So, eben, genau. Ich sag mal, schau dich selbst an als Baby.
Ja.
Du musstest nichts leisten. Ja, ja. Du musst nichts leisten, um ein Lächeln, meine Liebe, fließt.
Ja, so, genau.
Und jetzt, wenn du dich selber in den Arm nimmst, dann kannst du das üben.
Ja.
Was mich, also in den ganzen Sucht nochmal die Frage, solange wir Sucht als Krankheit, ja, unter anderen betrachten, dann denken Leute, ich bin verkehrt. Aber du hast das ja angedeutet, dass es noch ein ganz anderes Wofür gibt. Also, ne, wenn ich das als Krankheit, als Malus, als etwas Schlechtes, was ich jetzt eine Schwäche, die ich abstelle, nur betrachte, ja, dann ist es im Sinne der Selbstoptimierung, wie das so schön, ja, also.
Muss effizient sein.
Effizient. Nein, aber dass dann ein Zugang zu mir selber eröffnet wird.
Ja.
Kannst du das nochmal?
Um es, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, dass ich.
Also wenn ich die Kraft, die ich bisher für die Sucht aufgewandt habe, wenn ich die mir liebevoll selber zuwende, dass dann noch ganz andere Dinge geschehen. Das meine ich.
Natürlich.
Dass du das nochmal
in Worte fasst. Erster Schritt, um die Selbstverwirklichung zu kommen. Dass ich auf einmal feststelle, dass ich zu viel, viel, viel mehr fähig bin. Dass ich meine Talente auf einmal erkenne. Und die sind sehr einfach zu erkennen. Viele glauben, ja, aber ich habe keine Talente. Wenn ich meine Sehnsüchte als Kind, als Jugendlicher betrachte und sage, damals, immer wenn ich die Sendung gesehen habe vom Meer und als ich hier die Surfer am Strand, dachte ich, ich muss auch dahin. Und ich bin schon 50, ich habe es noch nie gemacht. Ich habe mir noch nie getraut, mal an die Algarve zu fahren, mir ein Surfbrett zu nehmen, mal ein paar Unterrichtsstunden zu nehmen, mal zu surfen. Und wenn ich mir diese Sehnsüchte, diese Kindheitssehnsüchte nicht die Möglichkeit gebe, sie zumindest mal anzufassen, festzustellen, ob das nur ein Träumchen war oder tatsächlich dahinter mein Talent steckt. Denn unsere Seele, unser Herz, unser Inneres spricht ja durch diese Sehnsüchte, diese Verlangen und zeigt, du musst dahin gehen. Ja, es ist, in der Natur funktioniert nichts über Druck. Alles geschieht über Anziehung. Ja? Ja. Ich werde dahin gezogen.
Vakuum, Kräfte.
Ja. Ja. Und genauso ist es in uns. Viele glauben, dass sie unter Druck Höchstleistung bringen. Ja, tun sie, aus Angst.
Zu versagen.
Aus Angst zu versagen oder Mahnung zu bekommen, Tadel und so weiter und so fort. Dass man dann nach Hause kommt und die Frau dann hast wieder den Vertrag nicht unterzeichnet bekommen. Mhm. Bist doch ein
Loser.
Genau, um es sanft auszudrücken. Ja.
Versager.
Was dann halt dem Mann die Manneskraft nimmt und so weiter und so fort. Mhm. Und das, natürlich hilft da Pillchen mit V anfangen und Agra aufhörend. Aber auf Dauer ist ein Eingriff in das System. Und wenn ich die Ursache, die eigentlich ganz andere ist.
Banal und basal.
Ja, nicht erkenne, praktisch an meiner eigenen Selbstliebe arbeite. Und dann erkenne, wow, ich hatte immer Lust, das und das zu machen und mir das sogar zutrauen. Dann werde ich erkennen, was da für ein Potenzial dahinter kommt. Denn wenn ich mich dem öffne, in dieses Unbekannte hineintrete, dann gebe ich Brief und Siegel. Ihr werdet getragen. Ja. Ja, es kommen Energien und Helfer und Menschen, wohin aber trauen. Das ist praktisch hier stehen und dann halt da runterhüpfen, ohne zu wissen, ob ich da unten ankomme. Ja. Und wissen, dass ich da ankomme. Entweder sanft auf einer Wiese oder vielleicht sogar getragen von Engelsflügel. Mhm. Ist alles möglich. Aber dieses Trauen fängt erst dann an, wenn ich anfange, mich selbst anzunehmen. Egal was ist, egal ob ich körperliche Probleme habe, ob ich mentale Schwierigkeiten habe, ob ich süchtig bin, das spielt eigentlich keine Rolle.
Oder übergewichtig.
Wenn ich mich anfange, so anzunehmen, wie ich bin, ohne zu werten und sagen, okay, mein Schatz, mein lieber Körper, ich habe es jetzt erkannt. Jetzt fängt ein neues Kapitel an in meinem Leben. Ab heute liebe ich mich so, wie ich bin. Und wenn das jede Zelle hört, so wie Bruce Lipton in seinen Büchern sagt, wenn nur eine Zelle nicht einverstanden ist oder das nicht annimmt, was du da verzählst, wird es keine Veränderung in deinem Körper geben. Du musst von innen dieses Brennen haben, das muss in jeder Zelle ankommen. Und am besten funktioniert es tatsächlich über das Herz. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen von HeartMath Institute in USA. Viele berichten davon und auch dafür. Dieter Broers ist einer der Vorreiter bei uns, der auch Messungen anstellt, dass das hier nicht nur bloß eine Pumpe ist. Das ist
eine Vakuumpumpe.
Ja, sondern es ist ein Realitätsgestalter in unseren Zellen, denn unser Herz ist bis zu 5000 Mal stärker als unsere Gedanken. Das heißt, wenn mein gefühlter Gedanke hier oben oder hier unten angekommen ist, verändere ich die Lebensstruktur meiner Zellen in viel mehr. Ich diffundiere nach außen diese Frequenz, diese Energiewelle geht nach draußen und verändert buchstäblich auch meine Welt. Wir kommen da sehr schnell ins Quantenphysische rein, wofür auch schon Belege gibt. Nicht erst esoterische, sondern wirklich Belege. Und darin sehe ich auch meine Funktion, da ich aus einer Akademikerfamilie komme, diese Heilerwelt und esoterische Welt mit der Wissenschaft mehr und mehr zu verbinden, um den Menschen auch wirklich schwarz auf weiß, die es brauchen, diese Beweise zu liefern, was es in einem Körper bewirkt, wenn man das und das macht.
Ich glaube nur das, was du erfahren hast, oder wenn du das im Körper spürst, diese Veränderung, ne? Zum Beispiel in einer Begegnung mit einem Menschen, bis dahin hat sich der Solarplexus zusammengezogen, wenn du ihn gesehen hast. Und auf einmal kannst du den Menschen in den Arm nehmen und du freust dich, dass du ihn siehst. Also diese auch wirklich körperliche Veränderung hat, glaube ich, auch wesentlich mehr Erfolg, als wenn du jetzt sagst, ja, ich glaube daran oder den Satz. Ne,
deswegen, kann ich, da kann ich aus dem sportlichen Bereich komme und aus der harten Schule der Sowjetunion, wo sehr viel Wiederholung gemacht werden muss, bis es wirklich in jede Zelle übergegangen ist, weiß ich, dass Wiederholung macht den Meister.
Ja.
Es ist einfach so. Und wenn ich es körperlich einmal erlebt habe, dann weiß ich, dass es möglich ist.
Also eine Art Referenzerfahrung.
Genau. Ja. Ja, wenn ich es noch nie diesen Tisch angefasst habe, dann wird es für mich in meiner Vorstellung mir schwer fallen, mir vorzustellen, ich würde den Tisch berühren. Kleines Experiment. Ich mache das immer in Seminaren und mit Klienten. Okay. Mach einfach die Augen zu. Stell dir vor, du bist in deiner Küche. Vor dir ein Tisch, darauf ein Schneidebrett, ein scharfes Messer und eine ganze Zitrone. Jetzt halbierst du die Zitrone mit diesem scharfen Messer, halbierst die eine Hälfte nochmal und nimmst dieses eine Viertel und drückst dir diesen puren Zitronensaft direkt in den Mund. Du kannst die Augen öffnen. Du weißt, wie Zitronensaft schmeckt. Du weißt, wie Zitrone aussieht. Bei vielen hat der Zitronensaft sogar im Mund geschmeckt und bei allen gab es mehr Speichel. Also ja, Minimum
eindeutig.
Das. So. Weil ich das körperlich erfahren habe, weiß ich, dass es möglich ist. Ja? Unser Gehirn macht keinen Unterschied zwischen Vorstellung und Realität.
Ja.
Und deswegen kommen wir dann auch tatsächlich ins Schwanken. Ja, was ist Realität? Dafür können wir zig Sendungen füllen.
Ja, ja.
Um da auf den Grund zu gehen, auch eine philosophische Frage. Aber wenn ich mir vorstellen kann, was ich sein möchte, suchtfrei zum Beispiel, wenn ich wirklich in das Gefühl reingehen kann und mich daran erinnern kann, wie es war, als junger Bursche, junges Mädel, komplett in meiner Kraft zu sein und einfach das Leben genießen, Sport zu treiben. Mein Körper weiß, wie es gewesen ist. Er hat noch diese zelluläre Speicherung drin. Dann kann ich das viel leichter abrufen, genauso wie mit der Zitrone, als wenn ich noch nie gewesen bin. Und gerade was Suchtthema betrifft, kaum ein Baby kommt süchtig auf die Welt.
Es sei denn von Frauen, die Alkohol getrunken haben.
Während da gibt es natürlich sozusagen Veranlagung.
Also eine physische.
Ja, physische Bedingungen.
Ja.
Aber der Prozentsatz ist sehr gering.
Ja. Ja.
Deswegen ist wirklich suchtfrei und auch alles andere kann jeder, wenn ich mir das vorstellen kann und das fühlen kann mit meinem Herzen, was dann diese Information in meinen ganzen Körper reinpumpt, auf gut Deutsch. Ja, die neuesten Untersuchungen gehen ja davon aus, dass sogar das Herz dem Hirn diktiert, welche Hormone ausgeschüttet werden. Und das macht für mich schon Sinn, wenn die Pumpe 5000 Mal stärker ist von der Signatur, von der Wellenstärke als das Gehirn. Warum nicht?
Ja. Aber wir haben als Kind gelernt, unser Herz zu verschließen.
Natürlich. Natürlich haben wir genau in diesen ersten Stunden musste ich über diese dramatische, schmerzhafte Erfahrung hinwegkommen, um überhaupt zu überleben, muss ich mein Herz zumachen.
Das ist der Punkt. Und deswegen waren wir nie verkehrt, ja, sondern haben uns nur geschützt.
Ja. Ja. Deswegen auch von mir ein Appell an alle Eltern, die gerade Eltern geworden sind oder Kinder erziehen. Das Einzige, was wir unseren Kindern geben müssen, nicht dürfen, sondern müssen, ist einfach die bedingungslose Liebe. Egal wie sie sind.
Und ob sie Kontakt.
0 ja. bis 1 Jahr alt sind oder schon 70 sind. Auch da ist es möglich, auch den Körperkontakt wieder aufleben zu lassen. Spielt keine Rolle. Und wenn wir das in unseren Familien schaffen, in den kleinsten Nenner unserer Gesellschaft, wenn wir wieder wirkliche bedingungslose Liebe fließen lassen können, dann mag ich gar nicht zu beschreiben, wie wir als Gesellschaft, als Nation, als Rasse auf diesem Planeten für eine Welt erbauen können. Aber wie auch jeder Organismus muss es in den Zellen anfangen. Das heißt,
deswegen
in mir
müssen
selbst.
Wir den Körper mitnehmen. Natürlich. Ja, den Körper. Das fand ich eben richtig wunderbar, dass du noch mal sagst. Wir können auch im Alter noch lernen, endlich uns in den Arm zu nehmen, ohne ja, da irgendetwas Schlüpfriges oder so beizudenken, sondern einfach nur in den Arm zu nehmen und dadurch einen Frieden zwischen uns zu schaffen, jenseits aller Worte.
Ja.
Ja, wunderschön. Magst du noch ein Schlusswort? Oder war?
Das war ja fast ein Schlusswort,
ja,
aber
ja.
Trau dich. Trau dich, die dunkelsten und die hellsten Seiten von dir anzuschauen. Und beide, und das wirst du erkennen, gehören zu dir und mussten so sein, wie sie bis jetzt waren. Mhm. Es gab keinen anderen Weg, um hierher anzukommen. Und sehe es als Geschenk an, weil aus den schmerzhaften Erfahrungen können wir als Mensch lernen.
Hm. Wir kommen gerade wieder in Schauer, vielen Dank. Eugen, ich bin gespannt, wie viele sich melden, beziehungsweise wie das geht. Und würde mich wirklich sehr freuen, wenn du wiederkämst. Und dann würden wir das einfach auch mal einspielen, so ein Video. Gerne auch dann zu den quantenphysikalischen Aspekten, die wir heute jetzt nur ansprechen konnten. Aber herzlichen Dank, Eugen.
Dankeschön.
Bakumowski. Ja, liebe Zuschauer, es sind nicht nur die Alkoholiker oder also die alkoholsüchtig sind, sondern Sucht ist, wie Eugen Bakumowski das eben so sagte, 90% der Bevölkerung. Oder eigentlich alle, haben wir in irgendeiner Weise Süchte, wo wir aus Zwang handeln, wo wir nicht frei sind, es zu tun oder zu lassen. Und wenn wir da liebevoll drauf schauen und es so annehmen, dann können wir auf Entdeckungstour gehen. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.